Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Detjen. Unser Gast heute ist Rüdiger von Fritsch. Er war bis Mitte der 80er Jahre deutscher Diplomat in Spitzenpositionen im Auswärtigen Amt, beim Bundespräsidenten, beim Bundesnachrichtendienst. Er war deutscher Botschafter in Warschau und bis zum Eintritt in den Ruhestand 2019 deutscher Botschafter in Moskau. Also ein Kenner der internationalen Diplomatie Russlands und Europas, Sachbuchautor. Er arbeitet heute als Berater. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, Herr von Fritsch.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Detjen.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat in dieser Woche gesagt, dass die Demonstrationen westlicher Geschlossenheit, die wir bei der Reihe der Gipfel in Brüssel, Elmau und Madrid erlebt haben, Putin Kopfschmerzen bereiteten. Glauben Sie, dass Putin tatsächlich gerade im Kreml sitzt und Aspirin oder russische Tabletten zu sich nimmt, weil die EU, die G7, die NATO ihn so beeindruckt haben?
Die westliche Geschlossenheit, die Entscheidungen des Westens dieser Woche müssen Wladimir Putin in der Tat sehr großen Eindruck machen, weil sie im Gegensatz zu dem stehen, was sein eigenes Kalkül war. Und wir sehen einmal mehr, dass er sich grandios verrechnet hat, dass er ein falsches Bild der Wirklichkeit gehabt hat. Und dazu gehört auch ein falsches Bild unserer Geschlossenheit eben und unserer Bereitschaft zu reagieren auf die Konfrontation, die er aufgebaut hat. Er hatte ja vor Beginn dieses schrecklichen Angriffskrieges deutlich gemacht, dass es ihm nicht nur darum geht, die Ukraine zu unterjochen, sondern weiterreichende geopolitische Forderungen erhoben, quasi ultimativ dem Westen auf den Tisch gelegt. Und dazu gehörte, dass die NATO sich quasi selbst entblößen sollte, dass die NATO sich auf keinen Fall erweitern sollte, dass die Amerikaner sich zurückziehen aus Europa. Und aufgrund seines Krieges, im Ergebnis seines Krieges, tritt nun genau das Gegenteil aber ein.
Es gibt doch bisher überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sich Putin durch Sanktionen, durch die EU, durch die NATO-Erweiterung, militärische Stärke zu irgendeinem Einhalt bewegen ließe. Die Angriffe auf die Ukraine werden immer brutaler. Kurz vor unserem Gespräch jetzt die Nachrichten aus Odessa. Die Rhetorik gegenüber der NATO wird immer schärfer. Die westlichen Reaktionen und Sanktionen zeigen bisher faktisch eigentlich kaum eine Wirkung.
Nun ja, wir dürfen ja nicht erwarten, dass Wladimir Putin sich öffentlich hinstellt und sagt, das ist jetzt aber dumm gelaufen. Gleichwohl, in der Tatsache ist es so, dass all das, was passiert, im Gegensatz zu seinen Kriegszielen ist, im Gegensatz zu seinen weitreichenden geopolitischen Ambitionen. Und auch deshalb muss er diesen Krieg weiterführen, denn da er sich so verrechnet hat, als autoritärer Führer, nicht kontrolliert, von niemandem beraten, alleine, der weitreichende Forderungen erhebt, darf er diesen Krieg nicht verlieren. Wladimir Putin kämpft inzwischen in der Ukraine um drei Ziele. Erstens, er will die Ukraine unterjochen. Zweitens, er will uns massiv schwächen, unsere Friedensordnung zu unseren Lasten ändern. Und drittens, weil dieser Krieg für ihn so schlecht gelaufen ist, nicht 4 Monate, in denen es den russischen Streitkräften nicht gelungen ist, die ukrainischen zu besiegen, kämpft er in der Ukraine inzwischen auch um seine eigene Macht zu Hause.
Aber da zeichnen Sie ja das Bild eines Putins, eines Russlands, das unter wachsendem Druck eigentlich immer aggressiver wird. Das entspricht ja auch der Kriegstaktik, die wir da vor Ort sehen. Was bedeutet das für den Westen? Wie geht man mit diesem Aggressor um?
Drei Bemerkungen dazu. Erstens, wir sehen, dass Wladimir Putin den Krieg um die Ukraine eskaliert. Mit immer brutaleren Angriffen, mit einer Walze der Militärmaschinerie, mit rücksichtslosen Angriffen auf zivile Ziele, auf die Zivilbevölkerung. Zweitens sehen wir, dass er eine Grenze sehr deutlich bislang respektiert, nämlich die Konfrontation mit der NATO. Das wird immer wieder deutlich aus seinen Äußerungen. Zuletzt hat er klargemacht, und das ist, finde ich, mittelfristig, langfristig sehr interessant, dass Russland weiter interessiert bleibt, beispielsweise an Rüstungskontrollverhandlungen und anderem mehr. Und drittens sehen wir, dass im Ergebnis der Konfrontation, die er an die Stelle des erfolgreichen Bemühens der vergangenen Jahrzehnte, Sicherheit gemeinsam in Europa zu bauen, erleben muss, dass wir auf diese Konfrontation reagieren. Dass wir als Deutschland uns darauf einstellen, mit der Wende unserer Politik hin zu höheren Ausgaben, um uns selber und unsere Partner zu schützen, mit der Bereitschaft, einem angegriffenen Land auch mit Waffen zu helfen. Er muss erleben, dass andere Länder gleichermaßen reagieren, entschlossen, die gesamte westliche Gemeinschaft, und dass jene Länder, die er versucht hatte, aus der NATO herauszuhalten, nämlich Schweden und Finnland, jetzt den Schutz des westlichen Bündnisses suchen, in einer radikalen Abkehr ihrer Politik der zurückliegenden Jahrzehnte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Sie sagen jetzt, Herr von Fritsch, dass die Eskalationsbereitschaft Putins Grenzen hat, dass er es nicht zu weit treibt. Möglicherweise nicht zu einem nuklearen Krieg. Und gleichzeitig hören wir, das ist ja das, was wir offen sehen in den russischen, aus dem Kreml kontrollierten Staatsmedien, eine Rhetorik, die ein Bild zeichnet, in dem Russland sich längst in einem neuen vaterländischen Krieg gegen einen imperialen Westen befindet, und erleben da Diskussionen, in denen ganz offen Szenarien von nuklearer Eskalation, Atomangriffen auf den Westen durchgespielt werden. Muss man das nicht doch sehr ernst nehmen?
Wir müssen zum einen sehr genau schauen, was sagen jene, die Verantwortung tragen, selber? Und ist es nicht so, dass Wladimir Putin bisher jene Grenze der Konfrontation mit der NATO sehr genau einhält? Im Moment. Angesichts dessen, was passiert ist, können wir schlecht vorhersagen, was passieren wird. Aber wir sehen eine gewisse Rationalität hier auch noch. Wir dürfen nicht annehmen, Wladimir Putin sei irrational, er sei verrückt geworden oder ähnliches. Er folgt einer anderen Rationalität. Aber dazu gehört es auch, im Letzten natürlich...
Darf ich unterbrechen, welcher Rationalität folgt er? Das ist eine neoimperiale Agenda. Und wenn wir auf die Politik, auf Diplomaten, auf Staats- und Regierungschefs aus den osteuropäischen Ländern hören, dann ist das nach wie vor eine Agenda, die darauf abzielt, als nächstes das Baltikum, Georgien, Moldau ins Visier zu nehmen oder zu erobern.
Noch einmal, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was offiziell von den Verantwortlichen gesagt wird, und jener klassischen russischen rhetorischen Angriffswelle gegen uns, um Angst bei uns zu erzeugen. Und in dieser Angstfalle dürfen wir nicht laufen. Dieses wolkig raunende, es könnte vielleicht sein, das und Folgendes könnte passieren, das dient dazu, uns Angst zu machen, uns zu zerteilen, bei uns zu Diskussionen zu sorgen,
das ist,
zu
seinen Gunsten. Das ist ja das, was der Bundeskanzler auch getan hat, indem er am Anfang vor einer nuklearen Eskalation gewarnt hat und gesagt hat,
es ist richtig, darauf hinzuweisen und zugleich zu sagen, dass wir bereit sind, uns dem entschlossen entgegenzutreten.
Der französische Staatspräsident Macron hat jetzt kurz vor den Gipfeln gesagt, man dürfe Putin nicht demütigen, man müsse eine diplomatische Startrampe für Verhandlungen bauen, die dann irgendwann kommen müssen. Das hat er erwartungsgemäß natürlich vor allem in Kiew für zornige Reaktionen, für wirklich starke Verbitterungen nochmal gegenüber dem Westen gesagt. Würden Sie sagen, das ist ein Signal, das in Moskau in irgendeiner Weise wahrgenommen wird, irgendwelche Wirkungen zeigt?
Zum einen müssen wir die berechtigte, hohe Empfindlichkeit bei unseren ostmitteleuropäischen Partnern, die viel unmittelbarer sich von Russland bedroht fühlen, realisieren und sehr ernst nehmen. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass es uns gelingen muss, die von Wladimir Putin gewählte Konfrontation in Zukunft zu gestalten. Und zwar in dem Sinne, wie interessanterweise er selber es jetzt gesagt hat. Lass uns in Zukunft zu versuchen, auch in einer Situation solcher Konfrontation zu Verabredungen zu kommen, wie es uns seit der zweiten Hälfte des Kalten Krieges erfolgreich gelungen ist, die sicherstellen, dass diese Konfrontation nicht in einer unkontrollierten Eskalation mündet. Und dazu brauchen wir eines Tages Verabredungen über Rüstungskontrolle, über Sicherheit. Damals ist uns sogar die KSZE gelungen. Und dazu müssen wir in der Lage sein, mit jenem Russland zu reden, mit dem wir es zu tun haben. Wir können uns dieses Land nicht wegwünschen, wir können uns seine Führung nicht wegwünschen. Und wenn wir Verabredungen treffen wollen, müssen wir grundsätzlich bereit sein, auch das Gespräch mit jener Führung über diese Fragen zu liefern.
Jenseits davon, was Sie jetzt sagen, liegt in etwa, auch wenn ich das richtig verstehe, auf der Linie des außenpolitischen Beraters des Bundeskanzlers Jens Blödner, der in einer öffentlichen Veranstaltung vor den Gipfeln gesagt hat, in Deutschland wird zu viel faktisch über Panzer geredet und zu wenig über ein künftiges Verhältnis zu Russland nach dem Krieg. Ist das jetzt die Zeit? Kann man, während diese Aggression noch so läuft, ist das eine Zeit, in irgendeiner Weise sinnvoll darüber nachdenken zu können, wie künftig ein Verhältnis zu Russland, eine Nachkriegsordnung aussehen kann?
Lassen Sie mich erstens sagen, dass ich bedauere, dass die Äußerungen meines früheren Kollegen Jens Blödners aus dem Zusammenhang gerissen worden sind. Zweitens,
Ich habe sie gehört, man kann das auch im Internet nachhören, eine Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, und da hat er das ja sehr klar gesagt, wir reden zu viel über Marderpanzer.
Er hat es in einem Zusammenhang gesagt, aber richtig bleibt ja, dass es uns gelingen muss, an eine Zeit jenseits eines hoffentlich für die Ukraine erfolgreichen Friedensschlusses darüber nachzudenken, wie können wir diese neue Situation, die Wladimir Putin so entschieden hat, der Konfrontation gegen uns erfolgreich gestalten. Es ist richtig, darauf jetzt bereits Gedanken zu verwenden. Das heißt auf überhaupt keinen Fall, dass man Russland irgendwelche Konzessionen irgendeiner Art machen darf. Aber wir müssen zu Verabredungen über Fragen kommen, die auch im russischen Interesse sind. Wir müssen aus Konfrontation geordnete Konfrontation machen.
Ist das nicht eine Diskussion, die zwangsläufig dazu führt, in Kiew, bei Selenskyj und der ukrainischen Staatsführung, dass der Westen dabei ist, sich trotz aller Beteuerungen der Solidarität und auch militärischen Unterstützung schon abzukehren? Und eine Diskussion, die auch bei Putin die Hoffnung wecken kann, der lange Atem des Westens bei der Unterstützung der Ukraine ist eigentlich gar nicht so lang. Spätestens im Herbst lässt die Bereitschaft, militärisch zu unterstützen, nach und dann drängt auch der Westen drauf, irgendeinen Friedensschluss, irgendeinen Weg in die Diplomatie zu finden.
Das ist überhaupt nicht falsch. Im Gegenteil, wenn wir dieses Gespräch vernünftig führen, wenn wir einerseits klar machen, dass wir auch...
Ich hatte gesagt, ist es falsch, wenn das interpretiert wird als Abkehr, wenn da in der Ukraine die Sorge entsteht, der Westen bereitet eigentlich das Ende der militärischen Unterstützung, die er zusagt, vor. Ist dieser Eindruck falsch in Kiew?
Das ist eine weitest hergeholte Interpretation einer Situation, die doch dadurch gekennzeichnet ist, dass wir, wie wir in dieser Woche wieder deutlich gemacht haben, in vielfältiger Form sind, bereit sind und bleiben, der Ukraine zur Seite zu stehen. Und das wird von allen verantwortlichen Staatslenkern im Westen ja immer wieder gesagt, dass wir auch langfristig bereit sind, der Ukraine auch mit militärischer Unterstützung zur Seite zu stehen. Dass es ausschließlich an der Ukraine sein kann und niemand sonst, wie die Ukraine ihre Zukunft bestimmt. Dass wir aber jenseits eines möglichen Friedensschlusses, eines denkbaren Endes dieses Krieges, wie gesagt, der von der Ukraine bestimmt werden muss, darüber nachdenken müssen, wie gestalten wir eine neue Ordnung. Dazu gehört beispielsweise, und das ist ja im Interesse der Ukraine, welche Sicherheit können wir der Ukraine jenseits dieses Punktes gewährleisten? Und das ist etwas, was in der Ukraine von Interesse sein muss, denn auch die Ukraine hat ja selbst formuliert, Präsident Selenskyj hat das immer wieder deutlich gemacht, ein Interesse daran, wie sieht eine künftige Ordnung aus, in der die Ukraine sich gut aufgehoben fühlt. Insofern ist dieser doppelte Ansatz, die entschlossene Reaktion, die dauerhaft entschlossene Reaktion des Westens auf Wladimir Putins Aggression, verbunden mit dem Blick auf die großen Zusammenhänge, auf eine Gestaltung einer zukünftigen Ordnung, richtig.
Dann reden wir mal darüber, welche Vorstellungen, welche Szenarien kann man da überhaupt entwickeln, und fangen wir an mit der ersten Stufe. Wie kann das überhaupt aussehen in einer Situation, wo uns alle Quellen, die mit Moskau, die mit Putin reden, sagen, da ist überhaupt keine Bereitschaft erkennbar, sich auf diplomatische Lösungen einzulassen, keine Ansätze in irgendeiner Weise dafür, sofern überhaupt noch diplomatische Gesprächskanäle bestehen?
Zum einen, noch einmal, Wladimir Putin darf aus den genannten Gründen aus seiner Sicht diesen Krieg nicht verlieren. Deswegen wird er versuchen, ihn weiterzutragen. Deswegen ist es richtig, die Ukraine so zu unterstützen, so zu ertüchtigen, dass sie in der Lage ist, an einem Punkt mit Russland zu Verabredungen zu kommen, in denen die Ukraine ihre Vorstellungen durchsetzen kann. Das bleibt richtig. Zugleich bleibt es ebenfalls richtig, dass wir in einer Situation, wo Wladimir Putin den erfolgreichen Versuch, Sicherheit in Europa gemeinsam zu gestalten, und das ist uns auch mit Russland vielfältig gelungen, zerstört hat, darüber nachzudenken, wie gehen wir mit dieser Zerstörung um? Wie gehen wir damit um, dass er einen Graben quer durch Europa gerissen hat? Das muss bedeuten, dass wir jenen, die jenseits dieses Grabens sitzen und nicht Mitglied unserer Bündnisse sind, eine klare Perspektive vermitteln, wie es mit dem Beitrittsangebot jetzt an die Ukraine, die Republik Moldau beispielsweise, erfolgt ist, die gewährleistet ist, dass sie nicht quasi im Schneematsch der Geschichte sitzen bleiben, dass sie wieder zur Pufferzone, wie Wladimir Putin sich das vorstellt, zwischen uns und Russland werden, sondern dass wir diese Ordnung klar gestalten. Wladimir Putin hat schwarz und weiß gewählt und dann müssen wir damit umgehen, und das heißt auch noch einmal, dass wir auch mit einem Russland, so wie Wladimir Putin das gestern interessanterweise selber gesagt hat, zu Verabredungen kommen müssen, wie verhindern wir, dass diese Konfrontation
eskaliert. Aber nochmal die Frage, wo erkennen wir, wo ist der Punkt überhaupt, den Einstieg in irgendwelche Gespräche über Verabredungen zu finden? Sie haben eben gesagt, das liegt an der Ukraine, ganz allein an der Ukraine, wie lange sie kämpfen, wie lange sie diesen Kampf führen kann und will. Aber faktisch ist es doch so, dass die Ukraine vollkommen abhängig ist von der Unterstützung des Westens. Es ist der Westen, der bestimmt, wann Selenskyj sagt, jetzt ist allmählich Schluss, wir müssen anfangen zu reden.
Das ist eine völlig spekulative Frage, weil sie unterstellt, dass der Westen sozusagen die Geschicke der Ukraine dadurch lenken wolle, dass er irgendwann die Unterstützung einstellt.
Aber das, ist doch auch das Bild, das Selenskyj zeichnet, den Sie eben auch zitiert haben, der sagt, wir brauchen die ohne die Unterstützung des Westens können wir diesen Krieg gar nicht weiterführen. Insofern liegt es am Westen zu definieren, wann und wie ein Einstieg in andere Lösungen.
Aber diese Entscheidung hat der Westen doch getroffen. Diese Entscheidung hat der Westen doch klar getroffen. Schauen Sie auf die Äußerungen, auf den Gipfeln des amerikanischen Präsidenten, des Generalsekretärs der NATO, des Bundeskanzlers, des französischen Präsidenten, zuletzt des türkischen Präsidenten interessanterweise, der gesagt hat, die Position und Geschlossenheit des Bündnisses existiert zu 100%. Wir haben die Entscheidung getroffen, die Ukraine dauerhaft zu unterstützen, um ihr die selbstbestimmte Entscheidung zu überlassen, an welchem Punkt und wie es ihr gelingen kann, aus einer Situation eigener Stärke heraus mit Russland zu Verabredungen zu kommen, die die Unabhängigkeit, Souveränität und selbstbestimmte Zukunft der Ukraine ermöglichen.
Aber die Signale, die der Westen aussendet, die sind doch schillernd. Das ist gerade ein Monat her, da hat auch die Bundesaußenministerin gesagt, das Ziel des Westens muss es sein, der Ukraine zu einem Sieg zu verhelfen. Jetzt hören wir vom Berater des Bundeskanzlers, vom außenpolitischen Berater, wir müssen über eine Nachkriegsordnung reden. Der französische Staatspräsident bietet Frankreich als Vermittler an. Dadurch entsteht doch eigentlich der Eindruck, dass die Haltung des Westens sich wandelt, dass die Euphorie, dass man der Ukraine zu einem Sieg verhelfen kann, dass die Ukraine weiterhin erfolgreich dabei ist, die russische Offensive zurückzudrängen, dass diese Euphorie verflogen ist und als nächstes dann die Müdigkeit bei der Unterstützung der Ukraine kommen wird.
Das ist mal wieder so eine sehr deutsche Hölzchen-Stöckchen-Debatte. Ich halte dir ein Stöckchen hin, sagst du dieses oder jenes, springst du drüber, aber nicht. Wir sind uns doch in einem Ziel, im Westen, alle einig. Wladimir Putin darf seine weitreichenden Ziele der Unterwerfung der Ukraine, der Zerstörung der europäischen Friedensordnung nicht erreichen. Da sind sich alle einig. Und dafür unterstützen wir die Ukraine, dafür ertüchtigen wir unsere eigene Fähigkeit, uns und unsere Partner zu schützen. Dafür sind wir bereit, neue Mitglieder in die NATO aufzunehmen. Dafür bieten wir anderen Ländern in jenem Zwischeneuropa klare Perspektiven an. Insofern ist diese Debatte über hast du dieses oder jenes gesagt, finde ich wirklich eine müßige, weil wir uns im Kern einig sind. Wladimir Putin darf seine weitreichenden Ziele nicht erreichen.
Das Deutschlandfunk-Interview der Woche heute mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Herr von Fritsch, lassen Sie uns den Blick mal etwas weiten an dieser Stelle in die Zukunft. Wir haben über mögliche Nachkriegsordnungen im Verhältnis zu Russland gesprochen, aber diese Zukunft wird ja dadurch gekennzeichnet sein, dass sich die geopolitische Ordnung der Welt insgesamt viel weitreichender verändert. Wir haben jetzt die Gipfel gesehen in Elmau, das Treffen der G7 mit Partnerländern aus dem sogenannten globalen Süden, Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal, Argentinien war da dabei. Da hat man es mit Ländern zu tun, die heftig umworben sind bei der globalen Neuverteilung der Macht. Das sind Länder, die sitzen an einem Tag mit Putin und Xi Jinping in Peking in der Gruppe der BRICS-Staaten zusammen und dann sind sie am nächsten Tag bei den G7 und gucken einfach, wer hat uns in der Zukunft mehr zu bieten. Da geht es um viel Geld. Was bedeutet das für künftige Machtverteilungen in der Welt, für eine künftige Ordnung und für die Rolle Deutschlands in dieser Weltordnung?
Die internationale Ordnung wird sich, Stand heute, nicht fundamental ändern. Die Dynamiken und Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte werden bleiben. Was heißt das? Der Westen steht in seltener Geschlossenheit zusammen. Klammer auf, Weckruf an die Europäer. Wir können uns nicht dauerhaft sicher sein, wer im Weißen Haus sitzt. Also sollten wir uns selber außen- und sicherheitspolitisch ertüchtigen. Klammer zu. Der globale Süden wird weiter versuchen, den Anschluss zu halten mit allen Vorteilen, die die Globalisierung ihm ja auch geboten hat. Und da müssen wir ihn unterstützen. China wird machtvoll versuchen, seinen Weg weiter zu gehen, wenngleich das, was jetzt geschieht, nicht in Chinas Interesse ist. Russland zertrampelt gerade einen Pfad der Seidenstraße. Russland sorgt dafür, dass es international zur Rezession, Inflation, zu Schwierigkeiten bei Lieferketten kommt. China ist darauf angewiesen, ein verlässliches, stabiles Umfeld für die Ausweitung seiner wirtschaftlichen Macht zu haben. Was sich an der internationalen Ordnung ändert, ist, dass ein Mann beschlossen hat, sein Land herauszunehmen und in die Isolation zu führen, in den wirtschaftlichen Niedergang. Das ist Wladimir Putin. Und dann haben wir die von Ihnen genannten Zwischenländer quasi, die dem globalen Süden angehören und zum Teil in sehr besonderer Position sind. Und das müssen wir sehen und respektieren. Nehmen wir ein großes Land wie Indien. Indien, wovon ist seine Position bestimmt? Es steht in einer starken, angstvollen, zum Teil Rivalität mit China. China gleichzeitig ist der Partner Russlands. Indien ist der größte Abnehmer russische Rüstungsgüter in großem Umfang. Indien hat Schwierigkeiten mit Pakistan. Das heißt, Indien muss versuchen, mit dieser Situation zurechtzukommen und auf die müssen auch wir eingehen. Das gleiche gilt für andere Länder auch. Man kann eine ganze Reihe nennen. Es ist nicht so, dass wie manchmal rein arithmetisch und völlig unpolitisch gesagt wird, quasi die Mehrheit der Weltbevölkerung gegen die Position des Westens steht. So ist dem nicht. Unser Bestreben muss es sein, zu versuchen, China zu einem verantwortlichen Akteur der internationalen Ordnung zu machen, zu einem Akteur, der im eigenen Interesse sich an Regeln hält. Und insofern ist dies eine Aufgabe der Gestaltung. Das sind die Aufgaben der Zukunft.
Da sagen und haben auch Teilnehmer der deutschen Delegation das uns berichtet, die haben gesagt, wie vehement diese Gastländer aus dem globalen Süden sagen, was Putin angeht, was Putins Verhalten angeht, ist das kein globales Problem, das ist ausschließlich ein Problem des Westens. Das müsst ihr alleine lösen, das ist nicht unser Problem.
Noch einmal, viele dieser Länder haben ihre sehr spezifischen Interessenlagen, das müssen wir akzeptieren, versuchen damit umzugehen, aber in einem sind wir uns doch einig. Schauen wir auf die Abstimmung der Vereinten Nationen, wo die Mehrheit der afrikanischen Staaten zugestimmt hat, dass es nicht angehen kann, dass der Einzelne gewalttätig das Recht in seine Hand nimmt und einseitig Teile des Nachbarlandes annektiert, es überfällt, das ist in niemandes Interesse. In dieser Frage sind wir uns alle einig. Jenseits davon gibt es unterschiedliche Interessenlagen. Das gilt ja auch schon für die Europäische Union. Unser gemeinsames Handeln ist immer Ausdruck eines Kompromisses. Das ist unsere Schwäche ein Stück weit, aber natürlich auch unsere Stärke, weil wir zu Geschlossenheit finden. Und das ist Aufgabe von Diplomatie, hier ständig daran zu arbeiten, dass wir möglichst alle gut beieinander haben.
Wie groß ist Ihre Sorge, dass diese Schwäche, diese Risse, diese Spaltung, die wir auf allen Ebenen sehen, wenn es in der EU um Rechtsstaatlichkeit geht, wenn es in den G7 um Klimapolitik geht, wenn es in der NATO um das Verhältnis zur Türkei geht, dass diese Risse eben sich nicht mehr so wie in der Vergangenheit durch Diplomatie heilen lassen und dass es nur der akute, der augenblickliche Druck durch Putins Aggression ist, der den Westen so zusammenschweißt, dass das auf Dauer nicht nachhaltig sein wird?
Es ist charakteristisch für die politische Analyse, dass sie die Probleme von heute kennt, aber nicht die denkbaren Lösungen von morgen. Da lohnt es manchmal, den Blick zurückzuwerfen und zu erkennen, dass unter schwierigsten Umständen in der Vergangenheit es uns gelungen ist, Lösungen zu verlieren. Wir dürfen gerade angesichts einer Propaganda aus Russland, die auf die Erzeugung von Angst zielt, nie die Zuversicht verlieren und die Hoffnung darauf, dass uns Lösungen morgen gelingen können. Diplomatie heißt 19 Mal die Mauer hochklettern, 19 Mal runterfallen, aber es vielleicht beim 20. Mal zu schaffen. Und nehmen Sie das Beispiel der Türkei. Wie schwierig hat sich der Beitritt Schwedens und Finnlands gezeigt? Viele waren der Auffassung, das wird gar nicht gelingen aufgrund des türkischen Vetos. Die haben bei der Gelegenheit versucht, Interessen zu wahren. Im Ende ist es doch gelungen. Es kann uns immer wieder gelingen, Lösungen zu finden. Und wir haben ja auch Übung darin, beispielsweise in der Europäischen Union immer wieder zu Kompromissen zu kommen. Die sind manchmal nicht genial, aber in Summe kommen wir vorwärts. Und wenn wir zurückblicken, ist die Europäische Union, ist die NATO, sind beides grandios gelungene Projekte.
Wie weit wird der Wendezirkel der Zeitenwende, die der Bundeskanzler auch ausgerufen hat, vor diesem Hintergrund noch reichen müssen? Wenn wir uns anschauen, was die NATO sich jetzt vorgenommen hat, massive Truppenaufstockungen, die Präsenz an der östlichen Flanke verstärken, wird das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr, das der Bundestag jetzt beschlossen hat, da ausreichen oder ist das nur der Anfang und die Konsequenzen werden noch viel weiter reichen, ökonomisch, politisch, aber auch mental?
Also zum einen bin ich weder Haushalts- noch Militärexperte.
Das ist ein Blick und frag auch politisch und auch mental.
Ja, an der Bundesregierung das im Einzelnen zu entscheiden. Aber klar ist doch, dass unsere Politik einen fundamentalen und richtigen Richtungswechsel vollzogen hat. Dass wir ganz anders dauerhaft, solange diese Konfrontation fortbesteht, und das muss ja auch nicht für alle Ewigkeit sein, es kann auch einmal ein anderes Russland eines Tages geben, bereit sein müssen, dauerhaft uns, unsere Partner zu schützen, uns auf diese Konfrontation einzustellen. Und die Zustimmung dazu ist ja überwältigend. Denken Sie an die Rede des Bundeskanzlers 3 Tage nach Kriegsausbruch im Bundestag. Denken Sie an die Haltung in der Bevölkerung. Denken Sie daran, wie die Haltung dauerhaft in unserem Land dazu zu Zeiten des Kalten Krieges war. Dass wir in Zeiten der Konfrontation bereit gewesen sind, dauerhaft uns entschlossen zu zeigen. Denken Sie daran zurück, dass Willy Brandt in der Zeit, als er die Ostpolitik gestaltete, zugleich, ich glaube, 5,3% des Bundeshaushaltes damals für Verteidigung ausgegeben hat. Das heißt, eine solche Politik, die versucht, auf die Zukunft zu schauen Gestaltungslösungen zu finden, muss gleichzeitig zur Entschlossenheit bereit sein. Wir dürfen keine Nachlässigkeit zeigen, wir dürfen keine Zugeständnisse machen, nur damit irgendeiner vielleicht Frieden gibt, nicht? Und am besten auch noch der Ukraine, wie im jüngsten Aufruf jetzt wieder, vorzuschlagen, was sie am besten zu tun habe. Dieser Paternalismus ist völlig fehl am Platze. Das ist Aufgabe der Ukraine, aber wir müssen bereit sein, zur Gestaltung beizutragen.
Herr von Fritsch, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Herr Detjen.